Alle Aspekte von dem Buch Esther hat so einen wichtigen Punkt drin, wo ich aber auch mit Respekt darüber rede. Wie gehen wir um, wenn unser Leben oder die Zeiten nicht so gut sind? Ich glaube, Techniker strahlen wegen mich. Also ich höre mich mehrfach, das ist ja vollmächtig, tipptopp. Kommt schon. Danke vielmals, auf jeden Fall. Ja, ich sage es mit Respekt, weil gerade in den letzten Wochen sind mehrere in meinem Freundeskreis sind in Lebenssituationen, wo es wird wirklich vollmächtiger. He? Er schüttelt den Kopf, das ist ein schlechtes Zeichen, aber er bringt es schon her. Genau. Ja, mehrere Situationen, wo wirklich, also bis hin zu lebensbedrohlich von Leuten, wo Freunde von mir, wo ein Stück jünger sind wie ich. Und das bringt einem schon zum Nachdenken. Also, wie geht man um mit Situationen, die nicht gut sind? Wie sollen wir umgehen mit Situationen, wo wir das Ende nicht sehen? Ich meine, bei der Esther ist ja da schon, zum Glück kann man ja, und ich liebe es, wenn ich unsicher bin, das Buch hinten zuerst noch lesen, wie es endet, oder? Weil, es ist ja dumm, ich lese dann da tagelang in einem Buch hin und am Schluss geht es schlecht aus. Das habe ich gar nicht gern so. Aber anyway, in unserem Leben wissen wir ja nicht, wie es endet auf dieser Welt. Und wir stehen in Situationen, die wirklich schwierig sind. Was machen wir denn? Und ja, zum Anfang ist mir gerade so ein bisschen in den Sinn gekommen, wenn ich Ehegespräche oder Eheschulungen, die ich einmal gegeben habe, dann sagt man so ein bisschen in den Bärchen, die da in der Schulung sind, dass im Konfliktfall zwei Arten gibt von Reaktionen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt. Wenn es schwierig ist oder einen Konflikt gibt oder wenn wir nicht wissen, was machen, dann sind die einen von uns Nashörner, die gerade einfach die Sache beim Horn packen und jetzt drauf los, dann müssen wir lösen. Und die anderen haben eher ein bisschen Tendenz zum Igel sein und die ziehen sich zurück. So. Und es hat ja beides hat viel Vorteil. Der Igel hat ja den Vorteil, man zieht sich mal zurück, bis der Sturm vorbei ist und nachher schaut man wieder weiter. In der Regel sind die beiden Arten momentan mit den Augen schauen. Aber es ist nicht immer förderlich, nur auf die eine oder andere Art ein Problem zu lösen oder anzupacken. Und es gibt übrigens noch einen dritten Fall, der meistens ein bisschen unter den Tisch kehrt. Wo man unter den Tisch kehrt, das ist nämlich der Hase. Es ist ein Problem da, wir rennen fort. So. Und auch da ist, also es kann mal eine Notsituation sein. Ich stelle mir den Dschungel vor und so, wenn es um Leben und Tod geht, ist es ab und zu gut, wenn man fortrennt. So. Jetzt aber die Lebenssituation, wo die Esther und der Mordechai, ihren Onkel, drin hineingestanden sind, da haben sie alle drei Varianten nicht können machen. Sie haben nicht können gegen den König kämpfen, sie haben nicht können die Igel raushängen und denken, ja, es kommt wieder gut. Weil die Esther selber war Jüdin und es ist das Gesetz erlaubt worden, dass man alle Juden an einem bestimmten Tag töten kann. Also es ist um Leben oder Tod gegangen. Und fortrennen haben beide auch nicht können. Und in unserem Leben ist es sehr oft auch so. Wir können nicht einfach fortrennen. Und gerade wenn es um Kranken geht, dann nützt in der Regel das Fortrennen nichts. So. Wie gehen wir um? Und was können wir von der Esther und von Mordechai lernen, wenn eben eine Zeit da ist, wo es kein Gutes in Sicht ist oder wo es eben schwierig ist? Und wie geht man da durch? Es steckt schon im Titel drin rein, ja, das so geschrieben. Beim Esther und beim Mordechai ist die Lösung, sie haben gewusst und sie haben aus dem heraus gelebt und sie haben auch mit dem gerechnet, das letzte Wort redet Gott. In dem hinein steckt eine riesige Kraft. Jetzt im Buch Esther, ist im Esther 8, ist dann rausgekommen, nach dem langen Krieg, ich meine, der Mordechai, sein Gegner, der Haman, den er nicht geehrt hat, das ist so à la Gesslerhut, also er hat ihn nicht geehrt. Und der Haman, der hat ihn töten. Der Galgen war schon vor dem Haus, wo Esther den König eingeladen hat, und müssen irgendwas machen, dass der Mordechai nicht aufgehängt wird. Und der Tag der Tötung der Juden ist auch vor der Tür gestanden. Und jetzt, was ist am Ende rausgekommen in dieser Geschichte? Ich finde, da muss man einfach wirklich zelebrieren, gerade schon von Anfang an. Am Schluss vom Estherbuch heißt's: Mordechai verließ den Palast in einem königlichen Gewand, das violett und weiß gefärbt war, und in einem Mantel aus feinen weißen Leinen. Auf dem Kopf trug er eine große goldene Krone, die Bewohner jubelten ihm zu. Ist alles gut rausgekommen. Alles zusammen. Der Böse ist getötet worden. Er ist selber die rechte Hand vom König geworden. Die Juden haben sich dürfen wehren. Das nächste Gesetz war, sie haben sich, wir haben es nicht verhindern können. Das Gesetz war, man darf es töten. Sie haben sich dürfen wehren. Das ganze Volk hat Angst bekommen. Gott hat eine gute Lösung gesehen. Und wenn man die Geschichte liest, merkt man noch gewisse Sachen, die einfach nur Gott kann machen. Genau in der richtigen Nacht hat der König einen Traum und so weiter. Das steckt in dieser Geschichte. Jetzt aber, wie gehen wir jetzt um, wenn wir das Ende noch nicht vor Augen haben? In unserem Leben oder im Leben von Leuten von uns oder in unserem Umfeld oder dort, wo wir einfach drin stehen. Ich will ganz zentral Epheser 4, Vers 13 bis 14 drin stellen. Da stecken aus meiner Sicht mindestens drei Sachen, die uns eine Hilfe sind, wo die entscheidende Hilfe ist, dass wir mit Situationen umgehen können, wo wir noch nicht wissen, wie es ausgeht. Esther 4, 13 bis 16. Da ließ Mordechai Königin Esther ausrichten: Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davonkommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von andersher Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus der Bedrohung zu retten. Und dann sagt Esther, jetzt, okay, Mordechai, ich mache was. Dann fasten und beten. Und dann am Schluss sagt sie, dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Aber komm ich um, so komm ich um. Ich habe das letzte Mal gesagt, ich liebe den Satz, wie wir da immer vor grossen Prüfungen gesagt haben. Aber für Esther ist es um Leben oder Tod gegangen. Esther und der Mordechai haben in einer tödlichen Spannung gelebt. Und was ihnen Mut gegeben hat, oder aus was sie gelebt haben, war die Überzeugung, Gott hat das letzte Wort. Sie haben auf Gott vertraut, sie haben auf ihn gebaut. Und dazu ist mir so ein bisschen ein Bild vom Adler in den Sinn gekommen. Ich glaube, dass die drei, sind ja zwei Flügel, aber mit der Schwanzflosse sind es drei Flügel, wo ja auch jedes Flugzeug hat, wo der Mordechai und Esther zum Fliegen gebracht hat und damit auch ein Durchheben gebracht hat und sie ans Ziel geführt hat. Ich liebe das Bild vom Adler, wird auch in der Bibel gebraucht als Glaubenshoffnung, so heisst es im Jesaja 40, 31, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Genau das. Und aus meinem Blick sind so die drei Flügel, die zwei Flügel plus der Schwanz, steckt für mich drin. Das eine ist, der Mordechai und Esther, sie haben Gott vertraut. Gott hat alles im Griff, auch wenn ich es nicht sehe. Sie haben zweitens, das ist so der zweite Flügel, sie sind standhaft gsi. Sie sind blieben drin. Sie sind nicht vorgerannt oder was auch immer. Und da drin steckt für mich auch, give never up. Gib nie auf. In dem Vertrauen. Und das dritte ist noch gsi, das sieht man dann vor allem bei der Esther, aber letztlich auch bei Mordechai. Er hat sich ja in Schutt und Asche Ding, wo er da gehört hat, der König hat ein Gesetz erlassen und er ist dann rumgelaufen wie einer, der eben leidet und busst über dem Gesetz. Eigentlich ist auch er dann dort schon angegriffen worden, hat Schwierigkeiten gewesen. Der dritte ist, und das ist so ein bisschen für mich wie die Schwanzflosse, wo übrigens auch beim Fliegen das Steuern und das Bremsen und das Lenken ausmacht. Das ist die Risikobereitschaft. Und ich habe für mich da dazu geschrieben, der kann Risikobereitschaft sein, mutig und ohne Angst, wo weiss und daran festhebt, Gottes Wunder sind unterwegs. Gottes Wunder sind unterwegs. Also, der erste Flügel, Vertrauen. Gott hat alles im Griff. Der Mordechai, bei ihm kommt zum Ausdruck, bei dem Vers, den ich gelesen habe, wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Punkt. Das ist sein Ausdruck gesehen, er hat das gewusst. Er hat an dem Fisch gehalten, das war für ihn klar. Und das ist der Glaube, das ist das Vertrauen, das wir brauchen. Und da drin steckt ganz, ganz viel, viel Sache in dem Vertrauen drin. Ich weiss, ein Jugendpastor hat einmal eine Predigt gehalten. Und er hat gerade ein bisschen gelitten, dass er ganz viele Sachen hätte müssen richtig machen und so. Und dann hat er in der Predigt einmal gesagt, hört, ich will einfach eure Gemeinde sagen, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Zum Glück. So. Gott ist Gott und ich bin es nicht. Da steckt nicht nur ein Fatalismus dahinter, ich kann nichts machen, sondern es ist ein Vertrauen drin. Gott ist Gott. Ja, und ich bin es nicht. Und da schenkt ein Flügel und das Fliegen zu ganz grossen Sachen. Der Martin Luther, ich denke, viele von euch haben wahrscheinlich den Spruch schon mal gehört, wo ja die ganze Reformation auf dem Buckel hatte. Und viele Sachen haben wir das Gefühl gehabt, wenn er einen Fehler macht, dann geht alles Bach ab von der Befreiung vom Evangelium. Und von ihm gibt es ja die Überlieferung, dass er eines Abends auf dem Balkon rausgestanden ist und hat gesagt, Gott, ist das meine Kirche oder ist es deine Kirche? Und dann hat er gesagt, es ist deine Kirche, also gute Nacht. Und ist zurück und ist ins Bett. Da steckt das drin rein. Gott hat das letzte Wort. Wir vertrauen total auf ihn. Und ich will noch etwas anderes sagen. Und das sage ich auch ein bisschen mit Vorsicht so, aber es kann eine riesige Hilfe sein. Wir wissen nicht, was Segen oder Fluch ist, auch in schwierigen Zeiten nicht. Ich sage das sehr, sehr vorsichtig. Aber mir ist das so vielmal eine Hilfe gewesen, auch in kleineren Sachen, wo ich mich auch ärgern wollte, darüber, um mir zu sagen, ich weiss nicht, ob es ein Segen oder Fluch ist. Das weiss nur Gott und er weiss es. Und es gibt ja da die bekannte Geschichte vom Holzfäller. Ich weiss nicht, ob ihr die, weil ich vermute, auch ein paar werden sicher schon mal gehört haben. Ich liebe es. Ich finde die Geschichte einfach cool, oder? Ein Holzfäller, der ein wildes Ross hatte und die Leute haben vom Armen vom Dorf mit ihm. Er hat nur ein Ross und er hat gesagt, ja, ich habe ein Ross. Ich weiß nicht, ob das ein Segen oder ein Fluch ist, aber ich habe ein Ross. Und dann nachher ist der Ross abgehauen und das Dorf hat nachher, ist gekommen und hat zu ihm gesagt, oh, du bist ein armer Mann, du bist eher verflucht, weil dein einziges Ross ist fort. Und er hat gesagt, ja, mein Ross ist fort. Ich weiß nicht, ob das ein Segen oder ein Fluch ist, aber es ist fort. Dann kommt der Ross und nimmt ganz viel Wildpferde wieder mit und er ist plötzlich ein reicher Mann. Ein Dorf kommt und sagt, oh, du bist aber ein gesegneter Mann. So, du hast jetzt ganz viel Rösser und so. Und er sagt, ich habe ganz viel Rösser. Ob das ein Segen oder ein Fluch ist, weiß ich nicht. Der Sohn tut die Rösser zureiten, geht oben runter, bricht sich das Bein, ins Dorf kommt und sagt, oh, du bist aber verflucht. Und er sagt, ich weiß nicht, ob ich verflucht bin oder nicht. Ich weiß nur, mein Sohn hat das Bein gebrochen. Und dann wird der Krieg ausgerufen und alle müssen in den Krieg, außer sein Sohn. Und das Dorf kommt wieder und sagt, oh, du bist aber gesegnet, dein Sohn muss nicht in den Krieg und unsere müssen in den Krieg. Und er sagt nur, ich weiss nicht, ob ich gesegnet bin oder nicht, ich weiss nur, mein Sohn muss nicht in den Krieg. Und so ist die Geschichte, können wir noch endlos weiterfahren. Und für mich steckt da drin rein, Gott hat es im Griff. Und ich würde am liebsten sagen, was Segen ist. Das andere müssen wir gar nicht studieren. Aber ob etwas Negatives uns zum Fluch kommt oder nicht, bestimmt er. Und Vertrauen heisst, du Gott kannst alles zum Segen führen. Und ich sage es an dieser Stelle jetzt nicht fatalistisch, entweder jetzt schon in dieser Welt, spätestens in der Ewigkeit wird es gut sein. Aber sehr, 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 sehr oft, wie in der Esther-Geschichte, schon jetzt. Und an dem hebt man fest. An dem hebt man fest. An dem müssen wir festheben. Und es gibt ganz, ganz viele Sachen, die uns ärgern wollen und uns in eine Verzweiflung bringen oder wo wir nicht wissen, was wir machen müssen. Aber letztendlich kann das Gott zum Segen führen. Ich weiss, eine kleine Begebenheit ist mir im Vorfeld, ist mir in den Sinn gekommen. Ich habe als junger Pastor einen Haufen Stress und Arbeit gehabt und dann läutet eine wildfremde Frau an und sagt, ob ich nicht am nächsten Samstag Leute organisieren könnte, die ihr helfen am Hochzeit, weil der Pfarrer hat abgesagt, die Familie ist verstritten, die Schwiegereltern sind gegen die Hochzeit und sie haben alles gebucht und sie brauchen einfach Hilfe, die ihnen hilft. Der Aperitif am See, dort unten steckbar ist das gewesen, zu machen und so. Und ich habe mich so geärgert und dachte, Gott, aber nicht das auch noch und so. Aber ich kann nichts dergleichen tun. Irgendwie hat Gott das geschenkt, dass ich ein paar Telefon gemacht habe, Leute organisiert habe und so. Und ich bin selber, ich hatte keine Chance gehabt, um dabei zu sein. 10 Jahre später bin ich an einer Hochzeit, eine wildfremde Frau kommt auf mich zu, sammelt alle Kinder und der Ehemann ein, kommen zu mir und dann sagt sie, da ist der Mann. Zuerst hat niemand gewusst, ob ich jetzt gut oder schlecht. Und dann sagt sie, da ist der Mann. Vor 10 Jahren hat der geschaut, dass wir heiraten konnten. Und wir alle zusammen sind da wegen dem Mann. Mir war es fast peinlich, weil ich ja auch niemals mithelfen oder so. Aber es hat mich tief berührt. Ich habe sofort erkannt, es gibt ganz viele kleine Sachen, die mich ärgern können, die aber Gott zum Segen gebraucht hat. Und mein Entschluss ist fest, ich will Gott dienen. Lass uns Gott dienen, was auch immer. Und ob es mal rauskommt in dieser Welt, ich vermute, in der Ewigkeit kommen ganz viele coole Sachen raus. So. Genau, also das ist da, Gott hat das letzte Wort. Das zweite Flügel ist Standhaftigkeit. Never give up. Der Mordechai, der Onkel, war für mich ein Musterbeispiel. Und er hat Esther zum Glück mitnehmen und sagen, wir gehen jetzt nicht auf. Ich meine, 5 vor 12, 5 Minuten vor dem Tod, oder? Der Galgen war wirklich schon aufgehängt und sie war so klar, wer dort mal sterben muss. Quasi der Mordechai. Und Gott hat es aber können wenden. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Vielleicht bist du jetzt genau dort am Arbeiten oder in der Familie. Vielleicht bist du vielleicht sogar jetzt gerade krank oder musst vielleicht sogar ins Spital, um irgendjemandem ein Segen zu sein. Es hat mich, da vergesse ich nicht mehr, als ganz junger Prediger haben wir noch einen Direktor gehabt früher in unserem Werk, der Direktor Karl Albietz. In unserem Gemeindewerk und Schulwerk und so. Und er hat mal im Seniorenmittag, da haben wir als Studenten dort mal noch, haben wir immer müssen ein bisschen helfen. Und das war immer langweilig gewesen. So. Weil die Leute haben fast nicht mehr mögen laufen und die meisten hat man das Gefühl gehabt, können gar nicht zulassen und so. Und direkt hat er Predigt gehabt und in dem Helfen hinein hat er einen Satz gesagt, das ist mir bis heute geblieben. Er hat gesagt, warum du noch lebst und noch da bist, und mir hat fast ein bisschen gespürt, obwohl du eigentlich fast gar nichts mehr machen kannst in dieser Welt. Solange du lebst, hat Gott für dich einen Auftrag. Und zwar genau dort, wo du jetzt bist. Never give up. Lasst uns bis zum Schluss die Chancen nutzen, die Gott uns vor die Füsse legt. Und ich vermute, dass mit der Zeit die grösste Chance ist, die man hat. Wenn ich gerade ein Altersheim besuche, merke ich, das betrifft eben eigentlich auch junge Leute. Wenn die Angestellten sagen, oh, sie kommen den und den besuchen. Seit er im Altersheim ist, bei einem war es ganz krass mal, aber es war bei mehreren Leuten, der strahlt von morgen bis zum Abend. Der redet mit allen Leuten freundlich. Da ist einfach ein Sonnenschein. Und wenn er leidet, dann müssen wir ihn noch fragen, um das herauszufinden, weil er so einfach auch bescheiden ist. Und ich denke, es kann sein, dass meine letzte und grösste Berufung ist, einfach Freundlichkeit in die Welt jetzt zu zeigen. Punkt. Freundlichkeit in die Welt jetzt zu zeigen. Auf jeden Fall, es lohnt sich, durchzuheben. Und wenn wir das schon ein bisschen gehört haben, das Evangelium nicht nur in Albanien, auch in der heutigen Zeit weitertragen und nicht aufzugehen. Weil manchmal habe ich schon den Eindruck, auch in meinem Umfeld, wer will denn schon etwas Neues von Gott oder von Jesus Christus hören? Ich weiss noch, als Junger bin ich gleich enthusiastisch. Ich glaube, ich bin nicht weniger. Aber ich weiss noch, wo mir mal eine geschätzte Kirchenfrau, also im Kirchenvorstand, wo ich dort war, auch hat sie mir gesagt, weißt du, Michael, ich habe dich mega gern, aber dein Keiben Jesus, das ist einfach extrem. Du musst immer von dem erzählen. Und ich denke bis heute ja. Aber ganz viele Leute haben Mühe. Und was mich ermutigt hat, ist wirklich, ist vor ein paar Jahren ist ein Buch rausgekommen, wo man von John Wesley, das ist der Gründer der Methodistenkirche, weltweit riesige Kirche, oder? Gründet auf dem Glauben an Jesus Christus und John Wesley. Sein Tagebuch ist rausgekommen und hat mir in Buchform rausgegeben. Und dann in seinem Tagebuch gibt es ein paar, ich finde, ermutigende Beiträge. Ich werde da gerade mal klicken. John Wesley hat geschrieben, 5. Mai morgens habe in St. Anns gepredigt, wurde gebeten, nicht mehr wiederzukommen. Ich muss ein bisschen da durchstehen. 5. Mai am Nachmittag predigte in St. John's, Diakone sagten, verschwinde und bleibe draußen. Nächste, 12. Mai. Morgens habe in St. John's wahrscheinlich irgendwie gepredigt, dort darf ich auch nicht mehr hingehen. Mittags predigte in St. George's, wurde wieder rausgeschmissen. 19. Mai, morgens habe ich in St. irgendwo gepredigt. Die Diakone hat beschlossen, dass ich nicht mehr wiederkommen darf. 19. Mai abends habe ich auf der Straße gepredigt, wurde von der Straße verjagt. 26. Mai habe ich auf der Wiese gepredigt, wurde verjagt, als ein Bulle während der Versammlung losgelassen wurde. 2. Juni morgens habe am Straßenrand gepredigt, wurde von der Straße verjagt. 2. Juni nachmittags habe auf einer Weide gepredigt. 10.000 Leute kamen, um mich zu hören. Never give up, heißt das für mich. Gib nicht auf. Nein? Nein. Weil das will ich nicht verpassen. Und spätestens im Himmel oben will ich auch nicht verpassen, wenn vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Leute da kommen, vielleicht kommen ja nicht so viele zu mir, aber wenn so Frauen oder Familien kommen und sagen, dank dem haben wir geheiratet und haben auch ein Kind bekommen, ich, das will ich nicht verpassen. Lasst uns das nicht verpassen. Und das ist nur möglich, wirklich möglich, wenn wir uns bewusst sind, dass Gott das letzte Wort hat. Dann er hinten dran steht bei uns. Und dann er durch unser Leben etwas machen kann. Und wenn es nur da ist, dass wir Freundlichkeit in die Welt bringen. Das ist ein Spiegel von Gottes Art. So. Ja, ich will noch viel sagen dazu. Aber ich gehe zum dritten Punkt noch. Ich sage es jetzt, das sind die Schwanzflügel, wenn man so will. Die Risikobereitschaft. Wahrscheinlich ist es bereits schon für die meisten von uns zu klar, dass ja, aus dem muss man sagen, Risikobereitschaft ist Voraussetzung, dass man fliegt. Dass Esther das erlebt hat, dass der Mordechai zur Rechte Gottes war, ist dank dem. Und Esther hat das zum Ausdruck gebracht in dem Satz, komme ich um, so komme ich um. Ich wünsche für euch, nicht für mich, ich wünsche für euch alle, dass ihr das jeden Tag einmal sagen müsst. Weil es braucht schon noch Mut, wenn man dem mal sagen, okay, jetzt ist man gleich irgendwie umgekommen. Wahrscheinlich ist es heutzutage ja nicht mehr so, dass man gerade umgebracht werden, aber es ist mir gleich, wenn ich beschämt werde. Es ist mir gleich, wenn ich verletzt werde. Ja, zum Beispiel sie, dass ich mich entschuldige und der andere das nicht annimmt. Ich habe das auch schon erlebt. Mich entschuldigt als Prediger, bestandene, ältere, glaubende Leute und die sagen einfach nichts. Die haben nicht einmal gesagt, ja, wir verzeihen jetzt da nie oder irgendwie so. Ich sage, das und das tut mir leid und der andere sagt einfach nichts. Ich würde es wieder machen. Ich würde es nochmal machen und wieder machen. Weil es lohnt sich, Freundlichkeit und Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Es lohnt sich, ein Risiko auf sich zu nehmen, weil der Gewinn für das Reich Gottes und für Jesus und für die Liebe in die Welt zu tragen, weil der Gewinn ist immens viel grösser. Der ist sogar eine Ewigkeit lang. Unter Umständen. Es lohnt sich, Risiko auf sich zu nehmen. Und es hat mal jemand gesagt, ein Vorbild von mir, ein Pastor, der Satz prägt, er hat ihn wahrscheinlich auch von irgendwo her, aber er hat ihn für mich eingepflanzt. Glaube definiert sich durch Risiko. Wirklich tiefer Glaube definiert sich durch Risiko. Das heisst, wenn wir nichts auf uns nehmen, dann werden wir auch sehr wenig erleben. Der John Ortberg hat mal dazu geschrieben in einem Buch, er hat gesagt, wer auf dem Wasser laufen will, der muss aus dem Boot steigen. Das ist mega cool. Ich liebe also auch seine Bücher. Wer auf dem Wasser laufen will, muss aus dem Boot steigen. Und er hat in seinem Buch Folgendes geschrieben, John Ortberg: Sie können von Schonkost leben, um ein Magengeschwür zu vermeiden. Im Namen der Gesundheit keinen Tee, Kaffee oder Ähnliches trinken. Sie können früh ins Bett gehen, das Nachtleben meiden, alle kontroversen Themen umgehen, um nie einen Anstoß zu erregen. Sie können sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, um sich die Probleme anderer Leute vom Hals zu halten. Geld nur für wirklich Notwendiges ausgeben und so viel wie möglich sparen. Trotzdem können Sie, und jetzt kommt der Schlusssatz, trotzdem können Sie sich in der Badewanne das Genick brechen und das geschehe Ihnen recht. Mega hart, finde ich. Ich finde, natürlich ist es ein bisschen zu hart. Aber irgendwie steckt es in dem hinein. Nur wenn wir zum Boot aussteigen, wenn wir Risiko aufnehmen, wenn wir das, und letztlich geht es um das, wenn wir da, wenn wir in unserem Herz und in unserem Denken erkennen, das ist jetzt dran, dann muss man es dann machen, ohne Wenn und Aber. Das ist ja das 10-Sekunden-Prinzip, das ich schon mehrmals gesagt habe. Dass da, was wir gehört haben, was wir wissen, das ist dran, dass wir es machen innerhalb von 10 Sekunden. Weil dann hat man nicht so lange Zeit, zum überlegen und zum überlegen, was passieren könnte. Aber letztlich geht es eigentlich darum, das zu tun, was Gott uns aufs Herz legt. Und die grosse Frage dem ist für mich zum Schluss, was ist dein Boot, wo Gott will, dass du aussteigst? Ist der Mut, dass du jemandem von Jesus Christus erzählst, das Zeugnis von deinem Leben ist? Ist es, dass du eben jemandem um Vergebung bittest, obwohl du nicht weißt, wie er reagieren wird? Oder es braucht manchmal auch selber Mut, jemand anderem wirklich zu vergeben, dass er nachher weg ist? Brauchst du den Mut, um irgendetwas ethisch gehorsam in Ordnung zu bringen? Eine Sucht loszulassen, wo dir nicht gut tut und in deinem Umfeld nicht. Eine heimliche Sünde, wo dir nicht gut tut und anderen nicht gut tut. Was ist dein Boot, wo du jetzt merkst, ich glaube, Gott will, dass ich aussteige. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass wir die drei Flügel können, in denen Flügel können uns die Luft vom Heiligen Geist reingeben lassen. Im Vertrauen, wo sich sicher ist. Und Gott hilft uns, die Sicherheit zu geben. Gott hat das letzte Wort. Und in anderen Flügeln, wo Gott uns hilft, standhaft dabei zu bleiben und nicht aufzugehen. Und der dritte Flügel, wo uns steuert und leitet, dass wir da, wo wir erkennen, was Gott will, das Risiko auf uns nehmen. Komm ich um, so komm ich um. Gott hilft dir dabei. Amen. Vielleicht kannst du jetzt gerade auch noch mal Gott fragen. Ich bete für alle die, die merken, das ist mein Boot. Da, wo ich jetzt aussteige, ich bete für dich. Und für alle die, die sagen, ich will eigentlich den Gott, den Luftzug mal richtig erleben, vielleicht das erste Mal erleben, auch für die werde ich beten und ihr könnt im Herzen mitbeten. Vater im Himmel, du siehst alle die Boote, wo wir drin sitzen, wo wir den Mut brauchen und wir merken jetzt an dieser oder jener Stelle, wir müssen etwas machen. Ich bitte dich, dass du in allen unter uns hilfst, die erkennen, sie müssen auf eine Person zugehen und mit dem etwas regeln oder klären oder neu anfangen. Schenk dir den Mut und den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Worte. Für alle die unter uns, die etwas ablecken müssen, die nicht in Ordnung ist, schenk du den Mut, dass sie das wirklich ablecken am Kreuz und Heilung und Vergebung von dir empfangen. Und ich bitte dich für uns alle, schenk uns offene Herzensaugen für das, was dran ist, was wir machen sollen, weil wir aus dem aus dich werden erleben. Und ich will jetzt noch für alle bitten oder mit allen bitten, wo sich nein mit dem Wind von dir verbinden, mit deiner Gegenwart verbinden, die können mit mir jetzt auch im Herzen mitsprechen. Jesus, ich habe gesehen und ich sehe, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Für all meine Vergehen, für all meine Fehler und für meine Sünden. Und durch den Tod und durch deine Auferstehung verbindest du mich mit Gott. Und ich bitte dich, komm du in mich rein. Und ich danke dir, dass du jetzt mein Gebet erhörst und durch deinen Geist in mich reinkommst. Ganz neu. Das erste Mal. Danke, dass ich mit dir zusammenleben kann und weitergehen und ein Wasserläufer werden. Amen.